Ich denke, jeder, der einigermaßen nüchtern und sachlich in dieser Welt lebt, vor allem die Gläubigen, die erkennen nach einer bestimmten Zeit, dass eigentlich der Mensch vollständig nach Geist, Seele und Leib vom Sündenfall her geprägt und bestimmt wird. Ich rede jetzt nicht nur von dem, dass wir alle sterben müssen, dass alle Menschen krank werden, das ist ja Folge vom Sündenfall. Auch das Böse, das auch oft mit der Krankheit zu tun hat, Tod, Krieg, Hass, Unzufriedenheit, aber auch unsere Schwachheit der Gläubigen, Hilflosigkeit. Ich lebe ich so, wie es in der Bibel steht, es ist ein Jammertal, einmal heißt es Tal des Todesschattens, und man fühlt sich völlig ausgeliefert, wenn man Epheser 2, 1 bis 3 liest, dann sieht man, dass letztendlich der Mensch hier vollständig vom Teufel manipuliert wird. Er lügt ihn an, er wirkt in seinen Seelenbereich hinein und nutzt dann die Gedanken, um das Fleisch des Menschen aufzustacheln. Er treibt den Menschen immer weiteres Elend. Dann kommt noch verstärkend hinzu, wir haben Endzeit. Das heißt, die Verführungen, die falschen Dinge und auch die wirklich teuflische Lüge werden immer stärker. Die Gesetzlosigkeit nimmt überhand so stark, bis dann der Antichrist kommen wird. So wird der Jesus in Matthäus 24, 12 uns zeigt, auch Hesekiel 21, 30. Und jetzt ist halt der Mensch hier hilflos, auch der Gläubige ist dem oft ausgeliefert. Und dann kommt so etwas, wo man letztendlich zwar immer noch gläubig ist, aber man ist dann frustriert und es funktioniert nicht so richtig. Jetzt sagt Jesaja 59, Vers 1. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören. Also Gott ist bereit, uns zu helfen, uns aus diesem Elend herauszureißen, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Die Bibel sagt also was ganz Einfaches. Es gibt nur ein Problem, das letztendlich verantwortlich ist, dass Gott uns nicht helfen kann. Das ist das Problem, das wir im Hals haben, nämlich die Sünde. Und in Jesaja 40, Vers 1, da sagt die Bibel, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist. Sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen für ihre Sünden. Das heißt, die Gebundenheit hat aufgehört. Die Bibel sagt, wenn du gläubig bist, deine Schuld ist vergeben. Du hast Zweifaches empfangen, nämlich das ist die Doppelbotschaft vom Kreuz. Einmal das Blut Jesu Christi für meine Sünden und das gekreuzigt sein mit Christus für meine Sündernatur. Vollkommenes Opfer. Und alle Sekten versuchen das zu umgehen. Die eine sagen, du brauchst hier eine andere Fülle vom Heiligen Geist. Die dritte sagen, du brauchst unsere Seelsorge. Die vierte sagen, das sind die Sünden der Vorfahren. Das sind alles diese Irrlehren, wo man letztendlich nur vom vollkommenen Opfer ablenkt. Und das Problem des Menschen ist wirklich nur die Sünde. Und jetzt haben wir natürlich hier ein Problem. Wir wissen das ja alles. Aber oft ist es so, dass der Mensch sich dann auch geistlich in seine eigenen Vorstellungen einfach verzettelt und dann funktioniert es halt nicht. Und dann kommt natürlich Satan, verklagt das Gewissen. Und dann kommt dann so ein Brei zustande, wo der Mensch dann einfach nicht mehr weiß, was er tun soll. Und da hat Gott uns eine ungeheure Hilfe gegeben. Viele der Erlösungswahrheiten sind ganz einfach im Neuen Testament geschrieben. Oft nur ein Satz. Zum Beispiel, wenn Epheser 1, 13 zeigt, als wir zum Glauben kamen, wurden wir versiegelt mit dem Heiligen Geist, wurden wir in einem Geist zu einem Leib getauft, wir wurden automatisch bei der Wiedergeburt in den Leib Christi hineingetauft. Das ist alles geschehen. Dann sagt die Bibel, du bist in die himmlischen Orte versetzt mit Christus. Du bist gereinigt durch sein Blut. Du bist jetzt Gottes Kind. Du hast den Geist der Sohnschaft empfangen. Das alles geschieht in der Sekunde der Wiedergeburt. Aber das ist ein Mensch oft nicht bewusst. Und jetzt hat Gott etwas getan, das ich völlig faszinierend finde. Harald hat uns gerade erzählt vom Alten Testament. Das ist ungeheuer wichtig, dass man sieht, wie Gott sein Heilsplan mit diesem Volk Israel, wo ja der Höhepunkt war, dass der Herr Jesus aus Israel herausgekommen ist, darum kommt das Heil aus den Juden, wenn man das alles sieht. Aber die Bibel hat eine zweite Ebene. Gott hat mit dem Bibeltext in der Inspiration durch den Heiligen Geist was Zweites getan. Also einmal beschreibt er ganz direkt die Prophetie, ganz direkt die Aussagen, die auch Israel betreffen, die auch uns betreffen, wird alles direkt geregelt. Aber dann sagt die Bibel in Hebräer 10,1, dass das mosaische Gesetz einen Schatten der Güter hat. Und zwar der zukünftigen Dinge. Der Körper, der Schatten wirft. Ein Schatten wird immer durch einen Körper oder einen Gegenstand geworfen. Und der Körper, der Schatten wirft, ist der Herr Jesus, die Person. Also das hast du im Alten Testament Vorschattungen. Ich sage es mal so, mustermäßige Darstellung von Dingen, die im Neuen Testament wie ein Stichwort kurz beschrieben werden. Jetzt kommt eine Besonderheit, das möchten wir uns heute Morgen angucken, von dieser Problematik der Sünde her. Das, was im Neuen Testament in einem Vers, in einem Satz steht, das wird im Schattenbild, in der Vorschattung im Alten Testament auseinandergenommen. Ich mache euch mal ein Beispiel vorab vom barmherzigen Samariter. Weil die Evangelien noch unter dem Zeitalter des Gesetzes waren, der Geist der Sohnschaft noch nicht da war, ist dieser erste Teil des Neuen Testamentes, die Evangelien gehören noch zum mosaischen Gesetz. Und darum sind auch diese Bilder drin. Zum Beispiel der Jesus erklärte und sagt, es geht ein Mensch, barmherziger Samariter, von Jerusalem, die Stätte der Offenbarung, hin nach Jericho. Jericho war die Stadt des doppelten Fluches. Der Erstgeborene musste sterben, als Jericho wieder aufgebaut wurde, und der Letztgeborene. Also der Mensch geht einfach vom Sündenfall her, von Gott weg, hin zum Teufel, hin zum Fluch. Jetzt sagt die Bibel, jetzt liegt er halbtot da, durch das, was er getan hat. Und das Halbtote ist ganz einfach. Ich lebe, aber innerlich bin ich tot. Tot in Sünde. Ich liege halbtot hier auf dem Weg. Und dann sagt er, das konnte der Priester und der Levit, das sind die Religionen. Das ist aus Christentum, wenn es kein echtes Evangelium ist. Und die können nicht helfen. Dann kommt der Herr Jesus, der barmherzige Samariter, macht was ganz Einfaches. Er rettet diesen Menschen. Aber jetzt steht im Neuen Testament, wer den Sohn aufnimmt, dem gibt er in derselben Sekunde Macht, Gottes Kind zu werden. Johannes 1,12. Aber jetzt wird das im Bild auseinandergenommen. Er sagt, der barmherzige Samariter A hat Mitleid. B, er gießt Öl in die Wunde. Das ist ein Bild für die Wiedergeburt. C, er gießt Wein hinein. Das ist ein Bild für die Reinigung und Desinfektion. D, er setzt diesen Mann auf sein eigenes Tier, das war der Esel. Wir wissen aus 2. Mose 13,13, dass der Esel ein Bild ist für die stellvertretende Erlösung, weil da steht nämlich glasklar, der Esel muss durch ein Lamm erlöst werden. Also ist der Esel ein Bild für die stellvertretende Erlösung. Also er setzt ihn auf den Esel, gibt ihm das stellvertretende Opfer, führt ihn in die Gemeinde, also in die Herberge. Die Herberge ist die Gemeinde. Wir sind in einem Geist zu einem Leib getauft. Ich bin in der Sekunde der Wiedergeburt im Leib Christi eingefügt. Und dann sagt er, dann gibt er am Wirt, Bild für den Heiligen Geist, 2 Denare. Der eine für den Geist, Wiedergeburt. Das zweite für den Seelenbereich, dass ich mit Christus gekreuzigt bin und das alles regeln kann. Und sagt, der 3. Denar bekommst du erst, wenn ich wiederkomme, nämlich für den Körper, nämlich erst bei der Auferstehung. Und so lange haben wir die Sünde im Hals und so lange haben wir letztendlich auch die, ich sage mal so, Problematik der Krankheit, die Problematik des Todes. Wisst ihr, jetzt siehst du, jetzt ist die Wiedergeburt, die im Bruchteil einer Sekunde geschieht, wenn ich mich zum Herrn Jesus bekehre und er mich rettet. Ich nehme ihn auf, er rette mich. Das wird jetzt auseinandergezogen in lauter Einzelteile. Und an den Einzelteilen kannst du genau erkennen, wie das Gott gemacht hat und was bei dir passiert. Und so haben wir hier eines der größten Beispiele über die Reinigung von Sünde und über das, was geschieht. Und zwar, das steht in 3. Mose 13, da geht es um den Aussatz. Aussatz ist ein Schattenbild auf Sünde. Jetzt hat die Bibel 2 ganz große Kapitel extra geschrieben, was es mit der Sünde auf sich hat, auch schattenbildlich, hat es alles auseinandergenommen, dass wir verstehen, wie wir das alles loskriegen. Jetzt sagt er etwas in 3. Mose 13, und zwar, das ist jetzt schlimm genug, aber ich lese zuerst Vers 14, 3. Mose 13, 14, da sagt er, an dem Tag aber, da sich rohes Fleisch an ihm zeigt, ist er unrein. Das ist jetzt einer dieser Teile. Er sagt, wenn rohes Fleisch sich zeigt, ist der Mensch unrein, dann ist er von der Sünde geprägt. Und jetzt sagt die Bibel, nach dem Sündenfall, als Gott sogar trotz Kain und Abel, trotzdem, dass Abels Opfer verstanden hat, also die Menschheit bis auf 8 Leute vernichten muss in der Sintflut, sagt er in 1. Mose 6, Vers 3, mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch. Jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Im Schattenbild sagt sie, wenn sich Fleisch zeigt, rohes Fleisch, bist du unrein. Jetzt sagt die Bibel, du bist völlig Fleisch als Mensch. Wir sind völlig unrein, völlig verderbt. Und jetzt setzt dieser Text hier an und erklärt es. In 3. Mose 13, Vers 45 heißt, der Aussätzige, das ist der Sünder, das ist jeder von uns. Als Kind wirst du geboren als Sünder und dann, je nachdem, wie du auferzogen wirst oder wie du lebst, bricht es hervor. Soll in zerrissenen Kleidern einhergehen. Warum macht jetzt Gott es so, dass er sagt, der Aussätzige hat zerrissene Kleider? Offenbarung 7, 14. Die Kleider des Heils. Gewaschen in Jesu Blut. Das ist der normale Gläubige. Und die Bibel sagt ganz klar, wenn du nicht gewaschen bist in Jesu Blut, hast du nicht nur schmutzige Kleider, sondern zerrissene. Und dann sagt er, er muss mit entblößtem Haupt einhergehen, seine Lippen soll er verhüllen und er soll ausrufen. Unrein, unrein. Also letztendlich, selbst wenn das ein Mensch nicht tut, ein Aussätziger hast du in Israel sofort erkannt, er war verhüllt, hat das Gesicht verhüllt, weil wenn er das weggetan hat, hat das zerfressene Gesicht gesehen. Er hat das Gesicht verhüllt, hat unrein ausgerufen, weil er niemand anstecken durfte. Jetzt sagt er in Vers 46, solange die Plage an ihm ist, soll er völlig unrein bleiben. Das ist der Sünder. Denn er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen und außerhalb des Lagers seine Wohnung haben. Ihr könnt euch erinnern, der Jesus musste vor das Lager gehen. Er musste Jerusalem, die Stadt des großen Königs, verlassen, um das Opfer vor dem Lager zu bringen. Genauso ist jeder, der unrein ist, vollkommen von Gott abgesondert. Er ist getrennt von Gott und er ist außerhalb der Wohnung Gottes. Er gehört nicht zu Gott, er gehört nicht zum Leib Christi. Er ist ein Kind des Teufels. Das darfst du ja nicht sagen, wisst ihr. Aber wenn du ganz ehrlich bist und die Bibel ernst nimmst, musst du dem Ungläubigen sagen, du bist ein Kind des Teufels. Wisst ihr, wenn er dann wieder geboren wird, dann passiert was ganz anderes. Dann wird er gerettet, dann ist er ein Kind Gottes. Dann sind alle Sünden vergeben. Gibt auch keine Sünde der Vorväter, das ist alles gebrochen. Das gilt für die Ungläubigen, ihr müsst das genau lesen. Für die gilt es aber, nicht für uns Gläubige. Wir sind vollkommen frei, sagt die Bibel. Das griechische Wort bei Versiegelung heißt, der Vorbesitzer hat keine Rechte mehr. Ich bin völlig frei. Aber jetzt kommt das Problem. Das wirkt ja oft nicht. Und jetzt geht die Bibel einfach hin und das ist mit das größte Kapitel. Ich habe das schon öfters bei uns gemacht, aber mir liegt das so auf dem Herzen. Ich habe es auch jetzt auf der Hohen Krete teilweise angesprochen, aber es hat mich auch in der stillen Zeit wieder gepackt. Und zwar, es gibt ein ganz großes Kapitel, das nur davon handelt, was der Herr Jesus getan hat, um mich von diesem Problem der Sünde völlig zu befreien. Und das ist 3. Mose 14, das ganze Kapitel. Ich lese uns mal nur die ersten 20 Verse. Und der Herr redete zu Mose und sprach, dieses Gesetz gilt für den Aussätzigen am Tag seiner Reinigung. Er soll zu dem Priester gebracht werden. Und der Priester soll dafür hinaus vor das Lager gehen. Wenn er nachsieht und findet, dass das Mal des Aussatzes an dem Aussätzigen heil geworden ist, so soll der Priester gebieten, dass man für den, der gereinigt werden soll, 2 lebendige Vögel bringt, die rein sind, und Zedernholz, Karmesin und Isop. Und der Priester soll gebieten, dass man den einen Vogel schächtet in ein irdenes Geschirr über lebendigem Wasser. Den lebendigen Vogel aber soll man nehmen mit dem Zedernholz und dem Karmesin und dem Isop und es samt dem lebendigen Vogel in das Blut des Vogels tauchen, der über dem lebendigen Wasser geschächtet worden ist. Und er soll denjenigen 7-mal bespringen, der vom Aussatz gereinigt werden soll und ihn so reinigen. Und den lebendigen Vogel soll er in das freie Feld fliegen lassen. Der zu Reinigende aber soll seine Kleider waschen und alle seine Haare abschneiden und sich im Wasser baden. So ist er rein. Danach darf er in das Lager gehen. Doch er soll 7 Tage lang außerhalb seines Zeltes bleiben. Und am siebten Tag soll er alle seine Haare abschneiden, auf dem Haupt, am Bart und an den Augenbrauen. Alle seine Haare soll er abschneiden. Und er soll seine Kleider waschen und sein Fleisch im Wasser baden, so ist er rein. Und am achten Tag soll er zwei makellose Lämmer nehmen und ein makelloses, einjähriges, weibliches Lamm und 3/10 Feinmehl als Speisopfer mit Öl angerührt und ein Locköl. Und der Priester, der die Reinigung vollzieht, soll den, der gereinigt werden soll, und diese Dinge vor den Herrn stellen, vor den Eingang der Stiftshütte. Und der Priester soll das eine Lamm nehmen und es als Schuldopfer darbringen, samt dem Locköl, und soll es als Webopfer vor dem Herrn hin und her weben. Danach soll er das Lamm schächten an dem Ort, wo man das Sündopfer und das Brandopfer schächtet, an heiliger Stätte. Denn wie das Sündopfer, so gehört auch das Schuldopfer dem Priester. Es ist hochheilig. Und der Priester soll von dem Blut des Schuldopfers nehmen, und der Priester soll es dem, der gereinigt werden soll, auf das rechte Ohrläpplein tun und den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes. Danach soll der Priester von dem Locköl nehmen und es in seine eigene linke Hand gießen. Und der Priester soll mit seinem rechten Finger in das Öl tunken, und das in seiner linken Hand ist, und mit seinem Finger von dem Öl 7-mal vor dem Herrn springen. Und von dem übrigen Öl in seiner Hand soll er dem, der gereinigt werden soll, auf das rechte Ohrläpplein tun und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes, oben auf das Blut des Schuldopfers. Den Rest des Öls aber in seiner Hand soll er auf das Haupt dessen gießen, der gereinigt werden soll, und für ihn Sühnung erwirken vor dem Herrn. Der Priester soll das Sündopfer opfern und für den, der von seiner Unreinheit zu Reinigenden, Sühnung erwirken und soll danach das Brandopfer schächten. Und der Priester soll das Brandopfer samt dem Speisopfer auf dem Altar opfern und für ihn Sühnung erwirken, so ist er rein. Ist er aber arm und kann nicht so viel aufbringen, so nehme er ein Lamm als Schuldopfer, als Webopfer, um für ihn Sühnung zu erwirken, und 1/10 Feinmehl mit Öl angerührt zum Speisopfer und ein Locköl. Und dann sagt er, 2 Turteltaube, je nach Vermögen, als Schuld- und Brandopfer. Und das alles geschieht am 8. Tag. Wisst ihr, jetzt können wir sagen, ein Text, der einem Bibelleser manchmal Probleme macht, weil er sagt, ja, was heißt das? Warum lässt Gott das so aufschreiben? Das ist interessant, warum lässt er das aufschreiben? Das ist ganz einfach. Das alles, was hier geschrieben steht, ist schattenbildlich eine völlige, ich sag's mal so, Aufgliederung des vollkommenen Opfers, der Wiedergeburt, der Reinigung von Sünde, und geht dann weiter bis hin, wie eine Gemeinde Gemeindezucht betreiben muss. Da ist alles drin. Das möchten wir uns auch gucken. Wisst ihr, und dann kriegen wir auch keine Angst mehr vor dem Alten Testament, und dann wird das Alte Testament aufblühen. Und dann werden wir sehen, wie die ganze Bibel vom ersten bis zum letzten Vers nur vom Herr Jesus, nur von seiner Erlösung, nur von diesem vollkommenen Opfer reden. Das ist gewaltig. Wenn man jetzt ganz langsam hingeht und uns das ansieht, was hier geschrieben steht. Die Bibel sagt, Vers 2, das ist die Regel des Gesetzes und gilt für den Aussätzigen, also für den Sünder, für den, der sich bekehren muss, für den, der gereinigt werden muss. Da muss was passieren. Und an dem Tag der Reinigung, das heißt am Tag seiner Wiedergeburt, seiner Rettung, passiert was ganz Einfaches. Er soll zum Priester gebracht werden. Und das ist das ganz einfache Regelwerk Gottes. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt der Jesus. Wenn du einen Menschen retten willst, dann braucht er keine Bußübungen machen, dann braucht er keine besondere Seelsorge, er muss nicht in die Beichte, er muss was ganz Einfaches tun. Er muss zum Priester. Und der Priester, und zwar Gottes einziger Priester, ist der Herr Jesus. Das heißt, er muss zum Herr Jesus gehen, der Mensch. Und jetzt sagt die Bibel, und der Priester soll dafür hinaus vors Lager gehen. Um das zu ermöglichen, dass wir gerettet werden, musste der Priester vors Lager gehen. Das steht im Hebräerbrief, dass der Jesus vor das Lager ging, Hebräer 13, ab Vers 12 bis 14 genau, um für uns diese Sünde, diesen Fluch zu tragen. Er musste selber ein Fluch werden, er musste von den Menschen getrennt werden. Er musste das, was Sünde war und was Sünde bedeutet, Trennung von Gott, Fluch, absolut. Ich sag's mal so, ich werde ausgeschieden von den Lebendigen, von denen, die zu Gott gehören. Er musste vor das Lager gehen, das hat der Jesus gemacht. Und jetzt sagt er was ganz Einfaches. Jetzt bringt der Opfernde etwas, der Opfernde ist der Priester und jetzt passiert etwas. Der Priester gebietet jetzt und das ist der Wille Gottes, dieser Ratschluss der Ewigkeit. Man soll dem, der gereinigt worden soll, zwei lebendige Vögel praktisch, soll man hernehmen, die rein sind, Zedernholz, Karmesin. Jetzt wird der eine Vogel geschlachtet in einem irdenen Gefäß über lebendigem Wasser. Der andere Vogel, den nimmt man mit Zedernholz, Karmesin, Isop und taucht er in das Blut und dann lässt man ihn fliegen. Und bevor man ihn fliegen lässt, wird mit dem, was hier geschieht mit den zwei Vögeln, wird er zu Reinigende besprengt. Und die Bibel sagt, doch das wird er rein. Gepaart mit anderen Teilen. Also das ist jetzt nur ein Teil der Wiedergeburt. Jetzt hast du hier etwas, das ist das tiefste, das radikalste, das gewaltigste Schattenbild über die Erlösung, die es überhaupt in der ganzen Bibel gibt. Und zwar die zwei Vögel ist nichts anderes, das sind die zwei Naturen Jesu. Der eine Vogel, das ist der Jesus, das ist der Menschheit. Er war im irdenen Gefäß. Über diesem irdenen Gefäß wird er geschlachtet. Das heißt, der Jesus musste Mensch werden, nämlich dass er Blut hatte. Er musste vor einer Jungfrau geboren werden und dass er nämlich sündlos war und er musste vom Heiligen Geist gezeugt werden, dass keine Erbsünde da war. Er musste in dieses irdene Gefäß. Und jetzt sagt die Bibel klipp und klar, ich lese uns die Stelle dazu, Hebräer 9,14, man versteht dann auch, warum sie das sagt. Die Bibel sagt, die Opferung Jesu war besonders. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, eure Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Er sagt also praktisch, der Jesus wurde nicht nur ein Mensch in ein irdenes Gefäß getan, das ist der eine Vogel, das ist die menschliche Natur Jesu, sondern es geschah über lebendigem Wasser. Der wird geschlachtet über lebendigem Wasser. Der Jesus hat sich im Heiligen Geist am Kreuz vor Golgatha geopfert und jetzt passiert etwas. Jetzt ist er tot, er stirbt wirklich für die Sünde. Es war der absolute Wille Gottes, dass er so stirbt und ins Totenreich geht. Aber jetzt sagt die Bibel, da gibt es was Zweites. Der zweite Vogel. Das ist ein Bild für die göttliche Natur Jesu. Und er geht jetzt einfach hin und sagt, jetzt tauchen wir den ins Blut. Das heißt, hier hast du das vollkommene Opfer. Durch den Tod Jesu kann der Auferstandene, der wieder lebendig dann ist, das wird durch den Vogel, der dann wegfliegt, wird das symbolisiert, geht man einfach hin und der Lebendige nimmt das Blut, das er selber vergossen hat, das sind die zwei Naturen, und besprengt den Sünder mit diesem Blut. Und jetzt sagt die Bibel, er soll denjenigen siebenmal besprengen, der vom Aussatz gereinigt werden soll. Und dann soll er den lebendigen Vogel in das freie Feld fliegen lassen. Versteht ihr jetzt auch, warum die Bibel sagt, durch die Kraft seiner Auferstehung ist es geschehen. Das heißt, wenn der lebendige Vogel nicht da wäre, wenn der Jesus nicht auferstanden wäre, dann wären wir verdammt. Weil er musste auferstehen, um zu beweisen, dass er keine Sünde hatte, um zu beweisen, dass er alle Sünde bezahlt hat. Hätte er eine Sünde gehabt, hätte er nicht auferstehen können. Also der lebendige Vogel ist der Beweis, den lässt man fliegen, aber gleichzeitig muss ich vom toten Vogel, von der irdischen, menschlichen Natur Jesu mit dem Blut besprengt werden, dass ich völlig rein bin. Das ist jetzt die Tatsache des vollkommenen Opfers. Das brauche ich, um gerettet zu werden. Jetzt kommt der zweite Teil. Aber der zu Reinigende muss jetzt seine Kleider waschen, weil die Bibel sagt, unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Sie sagt klipp und klar, du bist dreckig vor Gott. Jetzt musst du gewaschen werden. Das ist das Bild des Kleides. Jetzt wird dein Kleid völlig gewaschen, dann bist du völlig rein. Das steht in der Offenbarung 7,14. Sie haben ihre Kleider gewaschen und helle und rein gemacht im Blut des Lammes. Das ist jetzt der zweite Teil der Wiedergeburt. Also der erste Teil der Wiedergeburt, das überhaupt geschehen konnte, war, dass der Jesus mit seinen zwei Naturen, wahrer Mensch, wahrer Gott, hingehen musste und sterben musste. Der irdische Teil muss sterben. Im irdischen Gefäß. über Wasser im Heiligen Geist geopfert. Da muss das Blut da sein. Dann kommt der Lebendige, steht aus den Toten auf, nimmt das Blut. Wir wissen, was er mitgetan hat. Wenn er hier wegfliegt, er ist ins innerste Heiligtum, hat das Blut auf den Sühnedeckel gesprengt, hat eine völlige Erlösung geschaffen. Aber hier im Bild ist ganz einfach, dieses Blut, diese völlige Erlösung braucht jetzt der Sünder, um gereinigt zu werden. Also er muss mit dem Blut gereinigt werden. Und das bedeutet, dass er gewaschen wird an seinen Kleidern. Jetzt sagt die Bibel, das ist nicht hier im Bild ein Gesamtvorgang, sondern sie dividiert es auseinander, dass jeder einzelne Teil beschrieben wird von der Errettung. Jetzt sagt er, er soll alle seine Haare abschneiden und sich in Wasser baden. Warum muss er die Haare abschneiden? Das Haar ist immer noch die Zierde. Und das ist ganz einfach. Du musst die Haare abschneiden, du kriegst keine eigene Ehre. Wisst ihr, es ist reine Gnade, dass der Jesus uns elende Sünder rettet. Ich bin dem Herr Jesus 4 Jahre davongelaufen. Ich konnte bei meiner Bekehrung nicht sagen, wunderbar, ich habe mich jetzt bekehrt, was bin ich für ein toller Mensch, ich bin fromm geworden. Sondern es war ganz einfach, ich bin ihm 4 Jahre davongelaufen, es war Schande. Und es war nur die Gnade Gottes, dass er mich am Donnerstag, ist nicht mein Lieblingstag. Es war in der Bank immer der Tag, wo man lang arbeiten muss. Aber am Donnerstag habe ich mich bekehrt. Am zweitletzten Tag einer Evangelisation. Als Seelsorgehelfer, der selber nicht bekehrt war. Wisst ihr, und da sind geistlich meine Haare abgeschoren worden. Ich hatte keinerlei Ehre. Ich wurde als elender Sünder gerettet. Ich habe zu meinem Jesus geschrien, rette mich. Ich konnte ihm nichts mehr bringen. Ich konnte nicht einmal meine Buße bringen. Ich konnte ihm gar nichts bringen. Wenn du wirklich ehrlich vor Gott gerettet bist, dann kommst du so, wie du bist. Du kannst nichts bringen. Und verlässt dich völlig darauf, dass er den Sünder rettet. Und das geschehe. Und das wird hier symbolisiert durch die Haare. Jetzt sagt die Bibel, dann ist er rein. Nochmals. Ein Vogel muss sterben. Der Jesus muss in seiner menschlichen Natur sterben. Der zweite Vogel geht in den Himmel zurück, ist auch mit Blut besprengt. Er steht auf aus den Toten, trägt das Blut, das innerste Heiligtum. Mit dem Blut besprengt er dich als Sünder, dann wirst du rein. Und gleichzeitig passiert etwas Wunderbares. Du wirst jetzt durch dieses Blut gewaschen. Dein Kleid wird vollständig weiß, du wirst vollständig rein. Aber deine Haare werden abgeschoren. Du hast hier nichts zu tun. Du konntest nichts machen. Es war reine Gnade. Du hast nur reagiert auf den Retterwille Jesu. Das ist das Wunderbare. Gell, dass man es richtig versteht. Der Mensch hat einen freien Wille. Er könnte Nein sagen. Ist gar keine Frage. Aber ich reagiere nur auf den echten Retterwille Jesu. Er will mich retten. Ich reagiere darauf und nehme es an. Das ist wunderbar. Jetzt sagt die Bibel, danach darf er ins Lager gehen. Entschuldigung, was ist mit dem Aussätzigen? Der muss außerhalb vom Lager sein. Wenn aber das vollkommene Opfer Jesu durch die zwei Vögel symbolisiert, also Vogel 1, menschliche Natur, Vogel 2, göttliche Natur, der eine stirbt, der andere geht in den Himmel zurück, alles mit Blut besprengt. Wenn das dir geschieht, dass dieses Blut dann deine Sünde hinwegnimmt, dein Kleid weiß macht, dann sagt die Bibel, dann ist was ganz Einfaches, jetzt darfst du ins Lager. Dann wirst du in einem Geist zu einem Leib getauft. Derselbe Sekunde wirst du in den Leib Christi hineingefügt, bist ein Gotteskind. Wisst ihr, diese Lehre, den ja die Pfingst- und charismatische Bewegung hatte, dass du eine separate Geistestaufe bringst, ist ein ganz großer Irrtum. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. In der Sekunde der Wiedergeburt werde ich in den Leib Christi hineingetauft. Da werde ich mit dem Heiligen Geist getauft und bin ein Gotteskind. Und jetzt gehöre ich wieder zu diesem wunderbaren Lager. Ich gehöre zum Leib Christi. Aber die Bibel sagt, du musst 7 Tage außerhalb deines Zeltes bleiben. Du darfst nicht in dein eigenes zurückfallen. Das ist einfach, jetzt kommen schon die Regeln, was dann danach kommt. Und er sagt, er soll seine Kleider waschen und sein Fleisch im Wasser baden, so ist er rein. Es alles geschieht bei der Wiedergeburt im Bruchteil von Sekunde, dass ich vollständig rein werde. Mein Fleisch wird letztendlich mit Christus gekreuzigt und gewaschen. Genauso meine Kleider, alle meine Sünden sind weg. Ich bin frei. Und am 8. Tag, 8 ist die Zahl der Neuschöpfung. Am 8. Tag wurde das Kind beschnitten. Ist ja interessant, warum Gott sagt am 8. Tag. Ganz einfach. Medizinisch blutet das Kind, der Junge, wurden ja nur die Jungen beschnitten, blutet am wenigsten am 8. Tag. Ist ja interessant. Und 8 ist die Zahl der Neuschöpfung. Wie viele waren Leute in der Neuschöpfung der Arche, wo Gott die Menschen gerettet hat? Noah, Sem, Ham, Japhet und die Frau, genau 8 Stück. Also der achte ist immer die Zahl der Neuschöpfung. Am achten Tag, wenn du neu geschaffen wirst, wenn die Wiedergeburt geschieht, nimmt er zwei makellose Lämmer. Warum zwei? Das vollkommene Opfer wirkt. Das haben wir ja gesehen beim barmherzigen Samariter. Zuerst vollständig auf den Geist, dann optional, wenn ich es nämlich im Glauben annehme, auf den Seelenbereich. Und das Dritte kommt erst, wenn der Jesus wiederkommt, wenn der Leib aufersteht. Und das wird dann mit dem Heiligen Geist praktisch gebracht. Feinmehl, das ist diese Natur Jesu, die jetzt durch die Wiedergeburt in mir ist. Das ist das Reine, das Unvermischte. Aber jetzt können wir sagen, ja, ist immer noch nicht vorbei. Nein, sondern das vollkommene Opfer, das ich erlebe, hat noch viele, viele Teile und die zeigt er jetzt alle. Er sagt, er muss jetzt vor den Eingang der Stiftshütte. Was ist in der Stiftshütte? Der Stiftshütte ist das Allerheiligste. Dort ist der Leuchter, da gehöre ich jetzt dazu. Aber da ist das Allerheiligste, das ist der Sühnedeckel. Vom Angesicht Jesu lebt jetzt ein normaler Gläubiger vom Angesicht Jesu. Und jetzt sagt er etwas. Vers 13. Danach soll er das Lamm schächten an dem Ort, wo man das Sündopfer und das Brandopfer schächtet. Das heißt, alle Opfer des Alten Testaments sind alle Bilder auf das vollkommene Opfer Jesu. Und die werden alle am gleichen Platz geschlachtet, nämlich Golgatha. Und dort, wo das Schuldopfer und Sündopfer geschieht, wo du gereinigt wirst, dort ist auch das Brandopfer. Und Brandopfer ist immer ein Bild für ganz Hingabe. Wenn du das Schuld- und Sündopfer annimmst, dann ist es vollkommen klar, dann gehörst du nicht mehr dir, sondern mehr Jesus. Er ist jetzt dein Herr. Er hat dich erkauft und jetzt musst du das Brandopfer bringen, die völlige Hingabe. Nächster Satz. Denn wie das Sündopfer, so gehört auch das Schuldopfer dem Priester. Es ist auch heilig. Jetzt tut der Priester etwas. Das ist eine Wirkung von der Wiedergeburt. Und alles, was hier jetzt beschrieben wird, was das vollkommene Opfer tut, das kannst du immer wieder erleben. Dauernde Reinigung durch Jesu Blut, wenn du im Lichte wandelst, wenn du ihm deine Sünde bringst, wenn du als Gläubiger gesündigt hast. Aber jetzt erklärt er etwas. Er sagt, der Priester soll von dem Blut des Schuldopfers nehmen. Und der Priester, also immer der Herr Jesus, der Priester, soll es dem, der gereinigt werden soll, das bin ich in der Sekunde meiner Errettung, auf das rechte Ohrläpplein tun und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines Fußes. Das Ohrläpplein, das sind die Sinne. Du wirst gereinigt von deinem Denken, du wirst gereinigt von deinen Augen, was du siehst, du wirst gereinigt von dem, was du hörst, du wirst gereinigt von dem, was du denkst. Der ganze Mensch wird gereinigt. Dann sagt er, dann wirst du gereinigt mit deinem Daumen. Daumen ist das, was man festhält mit der Hand. Dein ganzes Tun wird vollständig gereinigt durch Jesu Blut. Dann kommt das Blut auf deine rechte Zehe. Alles, was du im Wandel tust, wo du hingehst, die Plätze, die du aufsuchst, wird vollständig gereinigt. Merkt ihr, da wird gereinigt nach Geist, Seele und Leben. Mensch, wird vollständig gereinigt. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Die erste Woche oder Monate nach meiner Wiedergeburt hatte ich mit der Sünde kein Problem. Wisst ihr warum? Die Bibel sagt ja, 1. Korinther 12, 13. Wir sind alle in einem Geist zu einem Leib getauft. Wir sind alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Gedrängt, sagt sie sogar. Das heißt, in der Sekunde der Wiedergeburt wirst du in den Leib Christi hineingetauft, dann wirst du in selbe Sekunde mit dem Heiligen Geist erfüllt und dann ist ein Gläubiger vollständig, so wie es Vers 14 beschrieben wird, vollständig rein in seinen Sinnen, vollständig rein in seinem Tun, vollständig rein in seinem Gehen. Das ist die erste Liebe, wo die Gläubiger brennen. Da brauchst du mir, glaube ich, nicht sagen, tu das hinweg. Wir haben zum Beispiel unsere Schallplatte, heute wäre es eine Umweltsünde, wir haben unsere Schallplatte und die Schallplatte habe ich zerbrochen. Wenn ihr wissen wollt, wie man Schallplatte, ohne dass man Sauerei macht, zertrümmert, dürft ihr kommen, ich zeige es euch. Das ist ganz einfach. Man kann nichts leichter wie eine Schallplatte zu zerstören. Ich hatte eine riesige Sammlung, ich war ja ein Roadie, also jemand, der mit der Rockgruppe mitgegangen ist, oder mit einer Rockgruppe. Und dann kam etwas ganz Wichtiges und das ist so, dann haben wir die CDs, gab es ja noch nicht, sondern die Kassette verbrannt. Wer heute verboten will, es war ja Plastik, aber es war uns egal, wir sind einfach auf der Spielplatz, an die Feuerstelle haben alles reingeworfen, haben es auch brennt. Da muss uns gar niemand sagen, tu es weg. Wir haben das getan. War unser normaler Instinkt, da ist alles da. Aber jetzt geht die Bibel weiter und sagt, danach, wenn das Blut das getan hat, soll der Priester von dem Lock Öl nehmen. Öl ist ein Bild auf den Heiligen Geist. Und es in seine linke Hand gießen. Wisst ihr, was heißt? Er gießt das Öl in die linke Hand. Links ist immer bedeutet, du kannst nichts tun. Er tut es, darum gießt er sie seine linke Hand. Er nimmt den rechten Finger und seine linke Hand. Damit zeigt er dir, du kannst nichts tun. Wisst ihr, was haben uns erzählt früher? Was ich tun muss, dass ich erfüllt werde mit dem Heiligen Geist. Ich muss nur zu meinem Jesus gehen, sonst gar nichts. Und das ist auch der Grund, warum hier die Bibel diese Praktiken, die heute praktiziert werden, einfach verwirft. Wisst ihr, wenn heute ein Mensch umfällt rückwärts und dann in Trance fällt und beginnt in Zunge zu reden, die Bibel sagt, wenn jemand rückwärts umfällt, gibt's drei Möglichkeiten, eigentlich nur zwei. Entweder hat ihn die Schlange gebissen, der Teufel, oder er ist unter dem Gericht Gottes, dass er rückwärts umfällt. Sondern die Bibel sagt ganz einfach, wenn du zu meinem Jesus kommst und dich reinigen lässt durch sein Blut, geht er hin, gießt dir seine linke Hand, du kannst nichts tun, das macht er. Mit seinem Finger geht er hin, tunkt es in das Öl, sprengt siebenmal vom Herrn, das ist die Wirkung des vollkommenen Opfers, und von dem übrigen Öl in seiner Hand soll er dem, der gereinigt werden soll. Das ist also der Teil der Wiedergeburt, das unsichtbar geschieht. Nochmal, ist euch klar, alles, was ich jetzt beschreibe, ausführlich in viele, viele Teile, passiert bei der Wiedergeburt im Bruchteil einer Sekunde. Ist euch das klar? Die Bibel nimmt es nur auseinander, damit ihr es versteht. Dann geht er hin und nimmt das Öl, das auf seinem Finger ist, und tut das auf das rechte Ohrläpplein, auf den Daumen seiner rechten Hand, auf die große Zehe seines Fußes. Alles, was vom Blut Jesu gereinigt ist, wird vom Heiligen Geist in Besitz genommen. Der Jesus nimmt durch den Heiligen Geist alles, was bei dir gereinigt ist, in Besitz. Wenn du jetzt in Sünde fällst, dich nicht reinigen lässt oder dem Herr Jesus etwas verweigerst, dann hast du einfach Teile in dir, die nicht vom Heiligen Geist erfüllt sind. Dann hast du Teile in dir, wo der Herr dich nicht kontrollieren kann. Das ist der Grund, warum du keinen Sieg hast. Gehst du wieder hin zum Herr Jesus, so wie es hier ist? Du verstehst jetzt, zwei Vögel, zwei Naturen, vollkommenes Opfer, das Blut reicht vollständig. Lässt dich wieder reinigen durch Jesu Blut? Dann passiert was ganz einfach. Sobald du zu ihm kommst und die Reinigung annimmst, kommt der hohe Priester wieder, tut dein Blut aufs Ohrläpplein, tut dein Blut auf deinen Daumen, tut sein Blut auf dein rechte Zehe. Derselbe Sekunde geht der hohe Priester hin, gießt das Öl in die linke Hand, geht hin, tut das Öl, der Heilige Geist, genau dort, wo das Blut ist. Aber merkt euch das, der Heilige Geist kommt nur dorthin, wo das Blut ist. Das ist die einzige Bedingung. Jetzt passiert da was Wunderbares. Den Rest des Öls aber in seiner Hand soll er dem auf das Haupt gießen, der gereinigt werden soll, um für ihn Sühnung zu erwirken vor dem Herrn. Das Gießen aufs Haupt ist dann das Bild voll von der echten Wiedergeburt. Du wirst ja in einem Geist zu einem Leib getauft. Du wirst vollständig im Heiligen Geist untergetaucht. Bei der Wiedergeburt. Und dann heißt es, und der Priester soll das Sündopfer opfern und für den von seiner Unreinheit zu reinigen Sühnung erwirken. Das geschieht durch das alles. Und danach soll er das Brandopfer schächten. So, 2. Korinther 8, Vers 5. Sie gaben sich hin, zuerst dem Herrn, dann uns durch den Willen Gottes. Das ist ganz einfach. In dem Moment, wie du die Reinigung hast, wie du die Wiedergeburt hast, wie das Öl da ist, wie das alles geschehen ist, was hier beschrieben wird, schächtet er das Brandopfer. Du hast kein Recht mehr über dein Leben. Du bist ein Sklave Jesu Christi. Jetzt musst du das vollständige Brandopfer bringen. 2. Korinther 8, 5. Du musst dich ihm hingeben. Es können auch Menschen nicht zu dir sagen, predige, mach Kinderstunde, mach jenes. Können sie nicht. Wer muss es sagen? Ich gebe mich ihm hin auf der Altar. Er, wenn ich mich hingegeben habe, 2. Korinther 8, 5, sagt dann so, jetzt geh hin. Ich lese uns die Stelle mal, weil die ist von größter Bedeutung. Bei diesem ganzen Opfer, er schächtet das Brandopfer, wenn der erste Teil, nämlich das vollkommene Opfer bei mir gewirkt hat, dann kommt das Brandopfer, dann muss was passieren. Sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Uns ist Gemeinde, uns ist die Arbeit im Reich Gottes. Ich gebe mich immer Jesus hin und dann warte ich ganz einfach, wo er mich hinschickt. Wisst ihr? So erweist es. Das heißt, er schächtet das Brandopfer, nicht ich. Er schächtet es. Er bestimmt, was passiert. Er löst das Brandopfer bei mir aus und gar niemand. Und die Bibel sagt, je nachdem, Der kann noch so arm sein, er kann sogar so arm sein, dass er nur zwei Turteltauben bringen kann. Ist bewusst, wer zwei Turteltauben geopfert hat? Maria und Josef. Jesus hat in einer armen Familie gelebt. Und er sagt, Sündopfer, Brandopfer basiert alles auf diesem vollkommenen Opfer Jesu. Du kannst dich nur hingeben aufgrund des vollkommenen Opfers Jesu. Weißt du, du gehst nicht hin und sagst, oh Herr Jesus, ich kann wunderbar reden, ich kann wunderbar singen, ich kann wunderbar Klavier spielen, ich kann wunderbar mit Kindern umgehen. Jetzt gebe ich mich dir hin. Nee. Du gibst dich hin aufgrund von dem Sündopfer. Du hast mich gerettet, mach mit mir, was du willst. Ob ich hohe Begabungen, niedrige habe, das ist völlig egal. Er benutzt die, wie er will. Und drum sagt er, Sündopfer, Brandopfer, Schuldopfer, alles gehört ihm. Ich bin ein vollkommenes Eigentum Jesu, ich habe überhaupt nichts mehr zu sagen. Wenn er das jetzt einmal anguckt, dann siehst du ganz einfach, die Bibel ist einfach. Ganz einfach. Und du siehst hier, was mit meinem Fleisch zu tun ist. Ich muss nur hingehen und dieses vollkommene Opfer von deinen zwei Vögeln symbolisiert, diese zwei Teile für mich annehmen. Ich muss annehmen, dass das Blut mich reinmacht von allen Sünden. Ich muss annehmen, dass ich mit Christus gekreuzigt bin. Ich kann jede Sünde brechen. Was hat man mir erzählt? Stundenlang habe ich Sünde bekannt. Hat man mir Hände aufgelegt. Hat man die Dämonen geboten. Ist alles Sünde der Vorväter gelöst. Man hat alles getan. Wisst ihr, was passiert ist in der Praxis? Man muss ja ehrlich sein. Gar nichts. Wisst ihr, was passiert ist, als ich das vollkommene Opfer erkannte? Habe ich plötzlich begriffen. Jesu Opfer völlig allein. Ich muss nur annehmen und dann stelle ich mich im Glauben auf das Opfer. Und in dem Moment, wie ich das tue, muss das Opfer vollständig wirken. Und das schlägt doch wie eine Bombe. Das kann man sich nicht vorstellen. Und von der Sekunde hatte ich plötzlich Sieg. Von der Sekunde hatte ich Sieg, als ich im Glauben mich aufs Opfer gestellt habe. Vorher nicht. Vorher war ich nämlich unter dem Fluch von Jeremia 17. Verflucht ist, wer auf Menschen vertraut. Ich habe geglaubt, was Menschen mir erzählt haben, statt das, was die Bibel sagt. Und in dem Moment, wie ich das vollkommene Opfer erlebt habe, jetzt guck doch mal, wie einfach ist das. Er sagt, du musst nur zum Priester kommen. Du musst nur das Blut auf deinem Ohrläpplein, auf deinem rechten Daumen, auf deinem rechten Zehe haben. Wenn du das tust, kommt sofort der Heilige Geist, erfüllt das alles. Ist nur eine Sache. Du musst nur vom Priester sein, am Eingang der Stiftshütte, vor ihm. Hebräer 10, 19. Durch Jesu Blut kann ich dauernd vorm Angesicht Jesu sein. Du musst nur die dauernde Reinigung haben, die dauernde Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Du musst nur eifersüchtig darauf achten, wo das verletzt wird. Dann geschieht bei dir eine vollkommene Neuschöpfung. Wenn du in dem Zustand bleibst, den eifersüchtig verteidigst, passiert was ganz Einfaches. Dann beginnst du zu wachsen. Aber das Baby in Christus, das vor einer Sekunde geboren wurde, und der Vater in Christus, der 50 Jahre gläubig ist, bei dem geht's gleich. Sie haben genau den gleichen Vorgang. Sie geht an den Eingang der Stiftshütte, sie geht zum Priester. Der Priester kommt, wenn ich mit meinen Sünden komme, tut das Blut auf mein Ohrläpplein, auf den Daumen, auf die Zehe. Dann kommt der Heilige Geist, erfüllt es, dann bin ich wieder vollständig mit Gott in Ordnung. Und dann gebe ich mich ihm hin, dann wird's Brandopfer geschlachtet, ich gebe mich ihm hin, dann schickt er mich an die Arbeit. Das ist eine ganz einfache Regel. Wo sind hier Bibelschule, wo sind hier Seminare, wo sind hier Jüngerschaftskurse, wo sind hier die großen Führer der Bewegungen, die das alles tun? Wisst ihr, wo die sind? Nirgends. Die Bibel kennt das gar nicht. Sie sagt, Gott hat Ämter gegeben. Epheser 4, 11 bis 16. Zum Beispiel Lehrer, Hirte, Propheten und Evangelisten. Aber das sind nur Wirkungen. Wenn ich mich ihm hingebe, dann löst er meine Berufung aus, nämlich diese Ämter. Aber es ist ganz einfach. Nicht, was die Menschen sagen, sondern nur er. Alles, was hier läuft, ist eine Sache zwischen mir und ihm. Und jetzt geht die Bibel weiter und sagt, damit hast du eine perfekte Lösung. Er sagt, jetzt hast du das Land des Glaubens, 34. Wenn ihr in das Land Kanaan kommt, das ich euch zum Besitz gebe, dieses vollkommene Opfer. Und jetzt kommen wir zu dem großen Land, das wir haben, das Land des Glaubens. Wir haben Wiedergeburt. Wir sind in einem Geist zu einem Leib getauft. Wir haben Vergebung der Sünde. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Wir haben 1. Korinther 12, 18 einen Platz im Leib Christi. Wir haben Römer 12, 3 ein Maß des Glaubens. Wir haben ein vollkommenes Opfer. Jeder für sich. Wir haben 2. Korinther 10, 13 einen Platz, wo Gott uns dienen lässt. Das ist das Land des Glaubens. Wir haben Epheser 2, Vers 10. Alle Werke, die wir tun sollen, solange wir leben, sind fertig in dem Opfer drin. Wir haben 2. Korinther 4, 13, der Geist des Glaubens. Wir können das alles tun, was die Bibel sagt. Und sagt, das ist das Land, das ich dir gegeben habe. Und er ist der Herr der Gemeinde. Er ist mein Herr. Und er bestimmt jetzt alles. Geht es alles nur zwischen mir und ihm. Und jetzt sagt er, wenn ich dich in ein Haus setze, wenn du ihre Gemeinde bist, dann sagt er, wenn in der Plage, die dich getroffen hat, die völlige Lösung geschehen ist, kann es trotzdem passieren, dass diese Plage im Haus, wo du wohnst, ausbricht in der Gemeinde. Das heißt, dass Sünde oder Leute, die nicht echt sind, die einfach Aussatz haben in der Gemeinde, dominant werden oder die Gemeinde beeinflussen. Jetzt erklärt das ab Vers 34. Ich lese uns. Wenn ihr in das Land Kanaan kommt, das ich euch zum Besitz gebe, und ich irgendein Haus im Land eures Besitzes mit einer Aussatzplage belege, so soll der, dem das Haus gehört, kommen und es dem Priester anzeigen und sprechen. Es scheint mir, als sei eine Aussatzplage an meinem Haus. Dann soll der Priester gebieten, dass man das Haus ausräumt, ehe der Priester hineingeht, um die Plage zu besehen, damit nicht alles unrein wird, was im Haus ist. Danach soll der Priester hineingehen, um das Haus zu besehen. Wenn er nun die Plage besieht und findet, dass an der Wand des Hauses grüne und rötliche Vertiefungen sind, die tiefer liegend erscheinen als die übrige Wand, so soll der Priester aus dem Haus hinausgehen an die Tür des Hauses und das Haus 7 Tage lang verschließen. Und der Priester soll am 7. Tag wiederkommen, wenn er nachsieht und findet, dass die Plage an der Wand des Hauses weiter gefressen hat. So soll der Priester befehlen, dass man die Steine herausbricht, an denen das Mal ist, und dass man sie vor die Stadt hinaus an einen unreinen Ort wirft. Und das Haus soll man inwendig ringsum abschaben und den Verputz, den man abgeschabt hat, vor die Stadt hinaus an einen unreinen Ort schütten. Und man nehme andere Steine und setze sie anstelle jener Steine und nehme anderen Mörtel und verputze das Haus. Gigantisch. Das ist die größte schattenbildliche Darstellung von Gemeindezucht, die es überhaupt gibt. Er sagt was ganz Einfaches. Wenn eine Gemeinde unreine Steine, also Sünde in ihrer Mitte duldet, wisst ihr, was dann passiert? Dann geht der Priester, nachdem er es besehen hat, aus diesem Haus hinaus. Du hast dann in den Versammlungen nicht mehr die Gegenwart Jesu, du hast nicht mehr die Vollmacht, es versandet. Wenn du dann lieb, humanistisch und tolerant bist, dann hast du zwar die Menschen geehrt, aber nicht Gott. Letztendlich schädigst du, wenn du tolerant gegen Sünde bist und gegen unsaubere Dinge, schädigst du immer den Rest der Gemeinde, weil damit werden sie von der Gegenwart Jesu ausgeschlossen. Und dann passiert etwas. Er sagt klipp und klar, wenn das weiterfrisst, wenn das nicht gestoppt wird, wenn die nicht Buße tun, es kann ja sein, so ein Stein, und die Bibel sagt, wir sind die Steine, 1. Petrus 2, Vers 4, am Tempel Gottes, in diesem Haus Gottes, wenn jetzt so ein Stein Aussatz hat und sich nicht reinigt, weigert, zum Herr Jesus zu kommen, sich weigert, sich reinigen zu lassen, sich weigert, hier das zu erleben, dass das Blut aufs Ohrläpplein, auf den Daumen, auf die Zehe kommt, dass der Heilige Geist wieder alles bringt, wenn er sich weigert, dem Herr Jesus sich hinzugeben, dann sagt die Bibel, und wenn das weiterfrisst, wisst ihr, Sünde ist Sauerteig, die frisst immer weiter, die kannst du nicht stoppen, du musst das beenden. Wenn das jemand nicht will, dann sagt der Priester, jetzt brech den Stein heraus. 1. Korinther 5, lässt es in Ruhe. Wenn bestimmte Sünde eure Gemeinde sind, die Bibel definiert es genau, bei welchen Sünde man das tun muss, sind einfach Sünde, wo die Gemeinde beschmutzt wird, zum Beispiel, wenn jemand in Ehebruch lebt oder solche Dinge, musst du ihn hinaustun, wenn er keine Buße tut. Wenn es dein bester Freund ist. Wir haben hier schon zweimal Gemeindezucht wegen diesen Sünder vollführen müssen. Es ist bitter. Es waren oft Leute, Mitarbeiter von mir. Das tut besonders weh. Aber du musst es einfach tun. Und dann sagt er, dann tust du den Stein hinaus. Dann muss gereinigt werden. Also Gemeinde muss auch Buße tun und sagen, Herr, vergib, dass das bei uns passieren konnte. Dann nimmt er neue Steine, also neue Menschen, Bekehrte aus der Gemeinde und setzt die in die Lücke ein und verputzt die wieder. Und damit ist das Haus wieder Haus Gottes und wieder in Ordnung. Aber die Bibel sagt klipp und klar, tut das Böse aus eurer Mitte hinaus. Also die Bibel sagt einmal, muss ich das Böse aus der Mitte hinaus tun und dann Offenbarung 18,4, ich muss selber aus Babylon ausgehen, also ich muss mich trennen, und wenn es trotzdem in meiner Umgebung, obwohl ich getrennt bin von Babylon, von der Finsternis, auftritt, muss ich es hinaustun. Aber das sagt sie nur bei bestimmten Sünden. Dass wir alle sündigen und jeder irgendwann die Reinigung durch Jesu Blut braucht, jeden Tag, das ist normal. Aber wenn jemand jetzt zum Beispiel Ehebruch lebt und sich nicht sagen lässt, oder jemand ist ein Betrüger, lässt sich nicht sagen, wisst ihr, dann irgendwann kommt der Punkt, wo es klar wird, entweder hörst du auf oder du musst gehen. Und zwar hinausgetan musst du werden. Geistlich, und das sieht er, da muss passieren. Jetzt geht er aber weiter und sagt, wenn dann die Plage wiederkommt, Vers 43, und im Haus ausbricht, nachdem man die Steine ausgebrochen und das Haus abgekratzt und neu verputzt hat, so soll der Priester hineingehen, und wenn er sieht, dass die Plage im Haus weiter gefressen hat, so ist es ein bösartiger Aussatz im Haus, es ist unrein. Manchmal passiert es, dass du die Sünde, die in ihre Gemeinde hineinkommt, nicht mehr stoppen kannst. Ich sage immer, das ist das, wenn der Leuchter umgestoßen wird und die Gemeinde kippt, dann sagt er was ganz Einfaches. Dann soll man das Haus abbrechen. Dann wird das Haus abgebrochen. Die Gemeinde geht unter, sie ist weg. Ich habe das ein paar Mal erlebt, wie eine Gemeinde das getan hat. Sie existiert dann auf dem Papier weiter, da treffen sich Leute und versammeln sich. Aber du merkst an allem, was sie tun. Ich habe mal so eine Gemeinde, haben mal gesagt, wir machen was ganz Einfaches. Wenn ihr das nicht lasst, ich schreibe euch einen Brief. Ich habe sie nachgebaut. Ich schreibe auf ein Blatt Papier, was in 5 Jahren mit euch passiert ist. Und tue es in eine Kuvert rein und gebe es euch. Das wird passieren. Ich bin kein Prophet, da brauchst du kein Prophet sein, sagt die Bibel. Wisst ihr, wie es gekommen ist? Noch viel, viel schlimmer. Vor, ich glaube, 3 Jahren treffe ich einen dieser Brüder in Bad Hainach bei so einer Freizeit. Und dann kommt er zu mir. Hinterher, und zwar war ich gespannt. Ich habe mich getrennt, dann sage ich so. Und dann sagt er zu mir, ich habe heute das erste Mal seit vielen Jahren wieder das normale Evangelium gehört. Du hörst dann auch in diesen Gemeinden kein echtes Evangelium mehr. Da werden genau die Sünde, wo sie begehrt, werden toleriert. Da wird überall der Deckmantel drüber getan. Da ist alles in Liebe, wisst ihr. Ach, die Albstädter sind ja so böse. Die stellen Leute unter Gemeindezucht und die sagen, das geht nicht. Die sagen, jenes geht nicht. Die sagen, man kann abfallen und solche Dinge. Wisst ihr, und das ist dann alles wunderbar. Bei uns hast du Friede. So ist es. Aber die Bibel sagt, wenn du Dinge duldest, wo der Herr Jesus, als wenn er es besiegt, das heißt, was die Bibel ganz klar sagt, 1. Korinther 5 zum Beispiel, tu es hinaus, dann musst du den Stein hinaus tun. Sonst, wenn du es nicht tust, Konsequenz, bricht er die Gemeinde ab. Er stößt den Leuchter um. Ich habe noch nie erlebt, dass eine Gemeinde, wo der Leuchter umgestoßen oder hinweggerückt wurde, dass die nochmal zurückkommt. Geht gar nicht, hier auf dem Schattenbild her, weil das Haus nicht mehr da ist. Vor Gott ist kein Haus Gottes mehr, das könnte eine fromme Gesellschaft sein, bis zum Gehen nicht mehr. Und dann ist der Abfall passiert. Wisst ihr? Aber, die Bibel sagt klipp und klar, wenn du jetzt das Haus entzündigen willst, wundert euch das, 3. Mose 14,49. So soll er, um das Haus zu entzündigen, 2 Vögel nehmen. Kommt euch das bekannt vor? Und Zedernholz, Karmesin und Isop. Und das soll den einen Vogel schächten in ein irdenes Geschirr über lebendigem Wasser. Und das soll das Zedernholz nehmen und Isop und das Karmesin und den lebendigen Vogel und sie in das Blut des geschächteten Vogels tauchen, in das lebendige Wasser, und der soll das Haus 7-mal besprengen. Und so soll er das Haus entzündigen, mit dem Blut des Vogels, mit dem lebendigen Wasser, mit dem lebendigen Vogel, mit dem Zedernholz, dem Isop und dem Karmesin. Und er lasse den lebendigen Vogel vor der Stadt hinaus in das freie Feld fliegen und er wirke Sühnung für das Haus, so ist es rein. Warum steht hier nicht, man muss die Tapete des Hauses waschen? Wisst ihr warum? Weil nur der einzelne Mensch hat ein Kleid der Gerechtigkeit. Ein Haus hat es keine, eine Gemeinde hat es keine. Weil eine Gemeinde besteht aus vielen Gläubigen. Versteht ihr? Und jeder dieser Gläubigen hat ein Kleid. Aber das Haus selber besteht nicht aus dem. Wenn du jetzt das Haus, nachdem die Steine ausgebrochen wurden, wieder klare Verhältnisse geschafft wurden, einfach durch das vollkommene Opfer reinigst, zu mir Jesus gehst und sagst, Herr, hier, ich gib's dir neu, fang hier jetzt an mit uns einen neuen Weg, wie wenn die Sünde nicht geschehen wäre. Dein Blut soll alles praktisch reinigen. Dein Geist soll wieder alles beherrschen. Dann hast du wieder ein lebendiges Haus. Und dann sagt die Bibel, dann ist der Aussatz weg. Er sagt, aber es gibt eine Belehrung, Vers 57, um für rein und für unrein zu erklären. Jetzt können wir sagen, wie mache ich das jetzt ganz praktisch? Wisst ihr, da gibt es eine Bibelstelle, die hier das abschließt, in Jesaja 40. Und da ist ein ganz zentraler, wichtiger Punkt, 40, 3 bis 5. Also zuerst kommt der Tröster, tröstet mein Volk, das ist das, was ich am Anfang gelesen habe, dann geht's weiter. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn. Wenn ich zu dem vollkommenen Opfer gehe, meine zwei Vögel, wenn ich zum Blut Jesu gehe, wenn ich mich reinigen lasse, dann bereite ich für den Herrn neuen Weg, dass er durch sein Heiliger Geist mich erfassen kann, dass er mich wieder hat. Wenn ich es beim Haus mache, bereite ich ihm einen Weg, dass er das Haus wieder hat. Ich ebne hier in der Steppe eine Straße unserem Gott. Und jetzt kommt was Wichtiges. Jedes Tal soll erhöht, jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden, was hügelig ist, zur Ebene. Das heißt, ich räume einfach durch Gehorsam, haben wir heute Morgen auch beim Mahl gehabt, ich räume einfach durch Gehorsam, durch kindliche Hingabe an der Herr Jesus, alles weg, was hindert. Wo hier etwas erhöht ist, weg. Wo hier etwas erniedrigt ist, das ist der Komplex. Dann gehst du raus aus deiner Minderwertigkeit komplex und sagst, nein, ich muss nur das Blut auf dem Ohrläpplein, auf dem Daumen, auf der Zehe haben, dann erfüllst der Heilige Geist, ich gehe mich einmal Jesus hin, am Eingang der Stiftshütte, dann bin ich wieder da. Wisst ihr, da kommt das, oh, ich bin so schlecht, ich bin so elend. Das ist eine Falle vom Teufel. Du bist überhaupt nicht elend. Steht da irgendetwas, wenn der Aussätzige eine besondere, starke Form des Aussatzes hat, dass das Blut nicht wirkt? Nö. Das Blut wirkt. Du musst nur kommen. Das ist das, wenn ein Tal ist. Der andere ist hochmütig und denkt, naja, so schlecht bin ich ja nicht. Das muss weg. Wenn du ein Tal hast, muss zugeschüttet werden. Du musst kommen. Du darfst nicht jetzt in einer falschen Demut und Bescheidenheit das Opfer liegen lassen. Und dann sagt er, in der Sekunde, wenn das geschieht, wenn jedes Tal erhöht, also wenn man diese Komplexe wegtut, wenn jeder Berg, jeder Hochmut wegkommt, wenn du dich wirklich demütigst vom Herrn, wenn du alles Unebene und was krummisch gerade machst, wenn da plötzlich ein gerade Bein ist, hier, ich stehe vor ihm, ich bin dein Sklave, mach mit mir, was du willst, das bedeutet es, dann passiert etwas. Die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Dann offenbart sich der Jesus neu. Dann kommt die Schechina, die Wolke- und Feuersäule, alttestamentlich, und dann hast du die Herrlichkeit wieder in deinem Leben, dann hast du die Herrlichkeit in der Gemeinde. Und dann sagt die Bibel, miteinander wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat es geredet, dann wird man es sehen. Dann sagt der Vers 6, verkündige aber, was soll er verkündigen? Alles Fleisch ist Gras und alle Anmut wie die Blume des Feldes. Deine fleischliche, menschliche Natur ist wie Gras, die verwelkt, die taugt nichts. Du musst zu ihm kommen, du musst zu diesen zwei Vögeln, zum vollkommenen Opfer. Du musst zum Blut Jesu. Du musst hier das geschehen lassen, was hier passiert, durch die Kraft seiner Verstehung. Er ist zurückgekehrt, er ist lebendig erlebt. Darum bin ich ein Freund von dem Anstecker, Jesus lebt. Auf dem Auto ist wunderbar, Jesus lebt. Das ist die Botschaft, der zweite Vogel ist in den Himmel zurückgegangen. Und dann musst du einfach kommen wie ein kleines Kind. Gehst zu mir, Jesus. Und wenn du zu ihm kommst, vor seinem Angesicht steht, meint er, dass er dich in Babylon drin lässt? Er sagt dir klipp und klar, geht aus von ihr. Meint ihr, dass er im Haus Gottes, wo er gemeint ist, die funktioniert, dass er die Steine drin lässt? Nein, er sagt, ich breche die aus. Dann fängt er an aufzuräumen, was muss ich eigentlich tun? Als Mann, Frau, als Mensch, als Gläubiger und als Gemeinde. Ich muss nur im Gehorsam stillhalten. Ich muss nur kommen und mir das alles gefallen lassen. Und dann hast du plötzlich etwas Wunderbares. Und wenn jetzt Psalm 84, Vers 6 bis 8 noch dazu liest, dann schließt sich der Kreis und dann hast du etwas, das ist mehr als anbetungswürdig. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen. Und der Frühregen bedeckt es mit Sägen. Sie schreiten von Kraft zu Kraft, sie erscheinen vor Gott in Zion. Entschuldigung, jetzt haben wir das Jammertal. Was sagt er? Wenn in deinem Herzen ein gebannter Weg ist, wenn das vollkommene Opfer, die zwei Vögel, wenn das bei dir geschieht, wenn du dich ihm auf den Altar legst, ihn ins Brandopfer bringen lässt mit deinem Leben, wenn du bereit bist, dass das Ohrläppchen, der Daumen und die Zehe mit dem Blut gereinigt sind, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, ihm dich auf den Altar legst, sagt er, wenn du so einen gebannten Weg machst, sagt er, dann wirst du durchs Tal der Tränen gehen, durch Krankheit, Not, Tod, Elend, selbst menschliche Not. Und er sagt, du wirst diese Situation, dieses Elend zu lauter Quellen machen. Du wirst Ströme lebendigen Wassers erleben, du wirst Frühregen bekommen und Spätregen, du wirst jede Form des Regens bekommen, du wirst von Kraft zu Kraft schreiten und du wirst vor Gott in Zion bleiben. Aber im Psalm wird das wunderbar beschrieben. Aber im Jeremia und im Jesaja stehen zwei Stellen, die könnt ihr euch gleich merken. Jesaja 48,10, Folgevers, und Jeremia 48,10, Folgeverse. Da sagt Gott ganz einfach, ich gebe meine Ehre keinem anderen. Er sagt, wenn du meine Ehre nicht hältst, dann bringe ich dich in den Ofen des Elends. Wenn du nicht auf das Silber hörst, auf das Wort Gottes, könnt ihr in Ruhe lesen, dann bringe ich dich in das Elend. Ich sage es mal ganz vorsichtig, wenn die Bibel solche wunderbare Darstellungen des vollkommenen Opfers und wie man der Sünde aus dem Weg geht, wenn man die nicht annimmt und nicht hören will, dann passiert was ganz Einfaches. Wer nicht hören will, muss fühlen. Dann erzieht mich Gott und dann wird Hosea 2,16 geschehen. Dann wird er mich hier in das Tal führen, das Tal Achor. Das ist kein so schönes Tal. Ihr wisst, was im Tal Achor war? Da war Achan. Und dann sagt er hier etwas, darum siehe, ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Er führt mich dann in die Wüste, er redet mir zu Herzen, er lockt mich sogar da hinein, dass das wieder geschehen kann. Dass das Öl wieder in mir völlig beherrschend sein kann, weil vorher das Blut da war. Und er sagt, wenn das geschieht, ich will ihr von dort aus ihre Weinberge wiedergeben. Jetzt kriegst du deine Berufung zurück. Ich will dir das Tal Achor, dein ganzes Elend, wo du kämpfst, zu einer Tür der Hoffnung machen, dass sie dort singen soll, wie in den Tagen ihrer Jugend. Du kriegst die erste Liebe zurück. Schau, hier schattenbildlich dargestellt, wie in dem Tag, als sie aus Ägypten zog. Wäre das nicht traumhaft, wenn wir wieder wären, wie so die erste Woche nach der Bekehrung, so brennend, wisst ihr, so ohne jedes Misstrauen Herr Jesus gegenüber. Völlig überzeugt, er macht keine Fehler. Denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Dass man einfach durchzieht und ihm dient. Wenn du jetzt alle diese Schattenbilder nimmst, das ist das ganze Alte Testament vollständig eine Darstellung dieser großen, vollkommenen Erlösung, dieses großen, vollkommenen Werkes Jesu Christi in lauter kleinen Einzelteilchen. Jetzt musst du alle nur zusammensetzen, dann hast du perfekt, was geschieht. Der Apostel sagt einfach, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Wisst ihr, Stichwort. Aber hier hast du es ganz einfach. Aber vergesst es nie. Das vollkommene Opfer, die zwei Vögel sind da. Aber das Blut muss auf mein Ohr. Das Blut muss auf meinen Daumen. Das Blut muss auf die Zehe. Und dann kommt der Heilige Geist. Aber das geschieht, wenn ich vor ihm stehe und es mir gefallen lasse. Ich muss mich ihm hingeben und dann schlachtet er das Brandopfer. Dann nimmt er mich als Sklave an und dann schickt er mich. Wenn ich das nicht will, wenn ich auf Menschen hören will, wenn ich auf meine Seele hören will, auf diese falschen Vorstellungen, dann werde ich ihm aus der Schule laufen. Dann wird er mich in die Schule nehmen. Er wird mich ins Tal Achor führen. Er wird mich ins Elend führen. Er wird mich in die Schmelzofen des Elends stecken, bis ich gelernt habe. Und das ist Hebräer 12,4. Gott erzieht uns. Nicht negativ, sondern zu unserem Besten. Wisst ihr, was da am Schluss steht? Selbst wenn es in die Erziehung reingeht. Wenn du es hinter dir hast und wieder das Blut auf dem Ohrläppchen hast, wieder das Blut auf dem Daumen hast und das Blut auf der Zehe hast, dann sagt die Bibel, dann hast du eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Dann hast du Friede wie ein Wasserstrom und dann wird der Herr mit dir wunderbare Dinge tun. Und Geschwister, sind wir doch ehrlich, bei aller unserer fleischlichen Veranlagung, wenn wir ganz ehrlich sind, jeder, der wirklich gerettet ist und Gottes Kind, der will doch nichts anderes, oder? Eigentlich wollen wir es doch. Es ist bloß unsere Dummheit, die immer wieder am Teufel seine Lüge glaubt und uns wegdrängen lässt. So, und jetzt hoffe ich, dass ihr in Zukunft, wenn ihr das Wort Aussatz lest in der Bibel, dass ihr es anders lest. Und dann immer sagt, wenn ich Aussatz lese, wie gräuselig, wie schrecklich und gleich hingeht zum 3. Mose 14. Ich hoffe, dass er 3. Mose 14 nicht mehr vergesst. Und dann bist du nur zwei Kapitel weiter, dann habt ihr 3. Mose 16, Yom Kippur, der Versöhnungstag, Golgatha, ist genauso beschrieben. Das ist alles da. Jetzt wisst ihr auch, warum es gut ist, immer eine kleine Bibel dabei zu haben. Ich möchte beten. Ja, Jesus, was für eine Herrlichkeit, dass du selbst mit solcher für uns kaum fassbaren Bilder von zwei Vögeln dein vollkommenes Opfer und deine Natur, die du hier auf der Erde hattest, darstellst. Dass du uns zeigst, dass letztendlich nur geschehen muss, dass wir, die vom Aussatz und von der Sünde zerfressen sind, dass dein Blut unsere Sinne, unser Handeln, unser Tun völlig reinigt und dass du uns völlig mit dem Heiligen Geist beherrschen willst. Dass du wirklich willst, dass wir Sklaven sind und dir dienen, dass wir uns dir hingeben müssen und an dir dienen sollen. Und genauso konsequent auch in der Gemeinde sein, wo Dinge sind, die du nicht willst, dass wir sie ausbrechen und neu verputzen und einfach tun, was du willst, dass du das Haus nicht abbrechen musst. Und so bitte ich dich vor ganzem Herzen für mein kleines Leben, für unsere kleine Leben und für dieses Haus hier in Albstadt, dass du es nicht ausbrichst und nicht abbrichst, sondern dass du uns Gnade gibst, dass wir diesen Weg aus 3. Mose 14 in letzter Konsequenz gehen. Zu deiner Verherrlichung und zur Verherrlichung des Vaters im Himmel. Amen.